Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Kleine Wunderjahre, der Podcast. Isst dein Kind bei gemeinsamen Mahlzeiten ganz normal mit? Oder kochst du und hättest es aber, wenn es nach deinem Kind ginge, auch lassen können? Es gibt zwei Kategorien an Eltern. Diejenigen, die kein Problem mit dem Essverhalten ihres Kindes haben und diejenigen, die eines haben. Als Mama, die sich das Essverhalten ihres Kindes definitiv anders wünschen würde, kann ich alle Eltern, denen es genauso geht, so sehr verstehen. In dieser Podcast-Folge geht es darum, was du diesbezüglich tun kannst und auch darum, was du nicht tun solltest. Vorweg, ich bin keine Ernährungsberaterin und diese Podcast-Folge ist auch keine Ernährungsberatung. Ich bin nicht explizit ausgebildet als Kinderernährungsberaterin und möchte dir an der Stelle mitgeben, dass das keine ärztliche Beratung ersetzt. Ein Ansprechen beim Kinderarzt, bei der Kinderärztin, wenn du ein Problem hast mit dem Essverhalten deines Kindes, ist immer, immer, immer sinnvoll. Das möchte ich an der Stelle vorweg schicken, damit du einfach weißt, dass ich zwar ausgebildet bin in Erziehungsfragen, Entwicklungsfragen, aber nicht explizit auf die Ernährung. Ich kann dir also keine medizinischen Ratschläge dazu geben. In der Podcast-Folge, die ja allgemeiner gehalten ist, sowieso nicht, aber einfach nur der Transparenz wegen wollte ich das sagen. So, ja, und auch direkt zu Beginn, ich habe ein riesengroßes Verständnis und ja, fühle wirklich mit, wenn Eltern sich bei mir melden und sagen, hey Anja, ich habe so ein Problem mit dem Essverhalten meines Kindes. Das ist ja super vielfältig, diese Sorgen, die man sich macht oder diese Herausforderungen, die man mit dem Essverhalten seines Kindes hat, sind total vielfältig. Es ist einfach die Frage, ja, was macht überhaupt ein ungünstiges Essverhalten aus? Ich habe auch in der letzten Zeit in Bezug auf das Abstillen wirklich oft Anfragen wegen dem Essverhalten bekommen, weil es natürlich auch viele Mamas gibt oder generell viele Menschen, die denken, dass das Abstillen eine Lösung wäre für das Essverhalten der Kinder. Kleiner Spoiler, kann sein. Also es kommt wirklich darauf an. Ich kann dir aus meiner und aus der Erfahrung mit der Arbeit von sehr vielen Eltern berichten. Bei meiner Tochter hat es nichts geändert. Also nicht groß am Essverhalten. Es gab vereinzelt schon mal Kinder, da ist das anders geworden. Die haben dann auch von der Menge her zumindest mehr gegessen. Aber in der Regel ist ein Kind, ob es jetzt abgestillt ist oder nicht, nicht groß anders. Wenn man vorher schon ein Problem mit der Menge oder mit der Auswahl hatte, dann bleibt es danach auch, also wenn man dann abgestellt hat, meistens auch bestehen. Also man kann vielleicht sagen, ja gut, okay, mein Kind isst vielleicht ein bisschen mehr, aber so wirklich zufrieden bin ich immer noch nicht. Ja, worauf können sich die Probleme beim Essen oder am Familientisch beziehen? Naja, du kannst unzufrieden sein mit der Auswahl, die dein Kind hat. Vielleicht isst dein Kind maximal 5 Lebensmittel, vielleicht sogar phasenweise auch nur mal 3. Vielleicht ist das Nudeln oder sowas super gern, das ist ja so dieses Typische. Vielleicht ist es aber einfach gar kein Gemüse. Ganz oft höre ich, ja, mein Kind isst Paprika und Gurken, vielleicht auch mal eine Tomate, aber Brokkoli und Spargel, das isst mein Kind nicht. Und da denke ich mir, wie gut, wie super, dass dein Kind Paprika und Gurke isst, das ist doch wirklich toll. Also man muss sich, also manchmal drehen sich diese Herausforderungen eher so, ja, um die eigenen Gedanken, um das, was man selber denkt, um das, wie man es sich wünschen würde. Aber das Kind hat eigentlich ein komplett normales Essverhalten. Und genau darum geht es mir in dieser Podcast-Folge, dass ich das ein bisschen abgrenzen kann. Was wirklich normal ist, was wirklich nur hausgemacht ist, quasi im eigenen Kopf, diese Probleme, damit du dich entspannen kannst. Und aber auch gegebenenfalls, ja, was einfach abklärungsbedürftig wäre. Genau. Ein anderer Punkt kann zum Beispiel sein die Menge. Dein Kind isst vielleicht wie ein Spatz. Dein Kind isst vielleicht vieles, was du ihm vorlegst, aber es isst vielleicht dann einen Streifen oder zwei von einer geschnittenen Paprika. Vielleicht isst es 1-2 Gurkenscheiben. Vielleicht isst es 5 Nudeln, aber mehr auch nicht. Und du denkst dir, das kann doch nicht sein, das muss doch viel mehr sein. Wie kommt denn das zustande? Wo soll mein Kind dann die Nährstoffe und die Kalorien herbekommen? Kann ich auch total verstehen. Ein anderer Sorgenpunkt, den man sich so macht, ist häufig auch die Nährstoffversorgung. Natürlich, man fragt sich einfach, ist mein Kind gut versorgt? Weil im Endeffekt geht es ja unterm Strich genau darum. Du willst einfach dein Kind versorgt wissen. Und ob das jetzt dafür eine Riesenauswahl braucht oder nicht. Also wenn du einfach wüsstest, wenn du sicher wüsstest, deinem Kind geht's gut und es hat alles, was es braucht, mit den 5 Nudeln, mit den 2 Paprikastreifen und sonst nichts, dann wäre ja die Welt an der Stelle auch in Ordnung. Aber das Problem ist, bis auf eine Blutabnahme, die aber natürlich dann auch nur einen Zeitpunkt kontrollieren kann, weißt du es ja nicht. Ne? Also weißt du es zumindest nicht sicher. Dann geht's auch so um die Regelmäßigkeit oft der Essensmahlzeiten. Da stellt man sich so vor, na ja, bevor es in die Nacht geht, muss doch viel gegessen werden, weil dann haben wir jetzt erstmal 11-12 Stunden, wo vielleicht gar nichts gegessen wird. Oder das Kind isst 1000 Mal am Tag quasi, aber nicht diese 3 typischen Mahlzeiten. Oder es isst mal an einem Tag super viel, am nächsten Tag fast gar nichts. Also diese Regelmäßigkeit ist auch manchmal so ein kleines Problem. Und genau, also auch die Art der Ernährung, gerade Kinder, die noch gestillt werden oder auch noch Flasche bekommen, gerade wenn sie vielleicht auch so über 2 sind, da rückt das mit der Milchnadel, also für die Eltern, immer so ein bisschen in den Hintergrund. Weil sie sich so fragen, na ja, okay, Milchnadel, alles schön und gut, aber das Kind muss ja essen. Also ja, das Kind muss essen. Wenn es mit 2 überhaupt nichts ist, dann ist definitiv, das ist definitiv ein Abklärungs-, also ein Grund abzuklären. Aber du darfst nicht vergessen, wenn du dein 2-jähriges Kind noch stillst und es passiert ein Milchtransfer, was man auch manchmal nicht so ganz beurteilen kann, aber wenn er passiert, Muttermilch ist das vollwertigste Nahrungsmittel, das es überhaupt gibt. Es gibt kein einziges Nahrungsmittel auf der Welt, das für ein Mensch in dem Alter so vollwertig ist wie Muttermilch. Natürlich auch reicht Muttermilch nicht, selbstverständlich. Mit 2 Jahren muss auch gegessen werden. Aber es ist trotzdem als Nahrungsmittel anzusehen. Es ist ja nicht nur ja quasi wie eine Süßigkeit oder so. Vorausgesetzt natürlich, dein Kind trinkt auch Milch beim Stillen. Es gibt genug Kinder in dem Alter, die stillen noch super viel, aber trinken eigentlich fast nichts mehr aus der Brust. So war es bei uns auch. Das habe ich auch gar nicht erwartet, aber ich hatte keine Milch, absolut nicht mehr. Ja, meine Tochter hat trotzdem noch gestillt und hat das ja war ihr egal. Genau, nee, ich wollte an der Stelle einfach nur sagen, auch bei Pränahrung gilt dasselbe. Pränahrung enthält auch viele Nährstoffe. Muttermilch natürlich nochmal viel, viel mehr. Und andere auch natürlich, auch so wie Antikörper und sowas. Aber du darfst dir ruhig bewusst machen, wenn dein Kind noch stillt oder noch Milchnahrung bekommt, dass auch das ein Nahrungsmittel ist, das deinem Kind viele Nährstoffe gibt. Genau. Jetzt warum verhalten sich Kinder so? Weil, ja, es ist ja schon zu beobachten, dass viele Kinder so essen und viele Kinder eine Phase haben, wo sie ein bisschen schwierig essen. Also, ich meine, du wirst bestimmt auch andere Beispiele kennen von Kindern, die einfach alles essen, was ihnen hingestellt wird. Es ist ganz egal, die von der Menge her genug essen, wo die Eltern überhaupt kein Thema mit dem Essverhalten ihres Kindes haben. Und du wirst dich fragen, was läuft bei meinem Kind falsch, wenn du ein Thema damit hast? Aber bei deinem Kind läuft gar nichts falsch. Dein Kind verhält sich genauso, wie es evolutionär gesehen richtig war. Und das heißt nicht, dass sich die anderen Kinder irgendwie falsch ernähren oder sowas. Es geht darum, dass du ein Verständnis dafür bekommst, warum dein Kind ist, wie es ist. Und das möchte ich dir jetzt auf jeden Fall erklären. Früher in der Steinzeit, und unsere Kinder kommen mit einem Steinzeitgehirn auf die Welt. Das war quasi die Instinkte, dieses Programm, was festgeschrieben ist in ihrer DNA, was festgeschrieben ist in der Entwicklung. Was Kinder quasi festgeschrieben durchlaufen, jedes in einem eigenen Tempo natürlich. Aber dieses Programm, mit dem Kinder auf die Welt kommen, das ist in vielen, vielen Jahren entstanden und hat ihnen einmal das Überleben gesichert. Natürlich leben wir nicht mehr in der Steinzeit, aber das weiß dein Kind nicht, wenn es auf die Welt kommt und wenn es sein Entwicklungsprogramm durchläuft. Warum war so ein Essverhalten sinnvoll? Also es ist immer gut, wenn man sich die Frage stellt, was genau Verhalten von Kindern, wo genau es vorteilhaft war in der Menschheitsgeschichte und wie es ihnen ihr Überleben gesichert hat. Und da gibt es einen Begriff, der beschreibt, warum das Ganze sinnvoll war mit dem Essverhalten, und das ist die Neophobie. Neophobie bedeutet nichts anderes als Angst vor Neuem. Und es ist so, dass ein Kind, das zur Welt gekommen ist, wurde erstmal gestillt. Wie lange und so weiter, das können wir jetzt auch nicht mehr sicher sagen, wie das früher war. Wir sehen das auch bei traditionellen Kulturen, aber selbst die unterscheiden sich da auch ein bisschen. Auf jeden Fall wurde es erstmal gestillt und irgendwann ist es natürlich auch an andere Lebensmittel drangekommen. Irgendwann hat es begonnen zu essen. Meistens oder eigentlich immer hat es natürlich angefangen zu essen, wenn es noch nicht laufen konnte, wenn es noch nahe bei den Eltern war, nahe in der Gruppe, nahe an Erwachsenen, nahe an Bindungspersonen und hat das Essen bekommen, was diese Bindungspersonen ihnen gegeben haben. Für Kinder war das sicher, denn sie haben von einer erwachsenen Person nichts bekommen, was giftig war, sondern sie haben ja von dem Essen mitgegessen, was alle anderen auch gegessen haben. Und das war einfach ein Essen, auf das konnten sie sich verlassen. Kinder sind dann aber älter geworden und konnten natürlich irgendwann auch mal laufen, sich von den Eltern entfernen und vielleicht auch mal außer Sichtfeld geraten und einfach unterstanden nicht mehr dieser Beobachtung von Erwachsenen. Und die Natur ist voller giftiger Lebensmittel. Wenn also ein Kind sich einmal quer durch den Wald gegessen hat, ist es Gefahr gelaufen, daran zu vergiften. Ne? Weil es hatte ja dieses Verständnis noch nicht, es hat es noch nicht gelernt, was ist giftig, was ist gesund oder bekömmlich. Und diese Neophobie hat Kinder einfach geschützt. Jetzt ist es natürlich im häuslichen Umfeld keinen Vergiftungsgefahren mehr ausgesetzt, aber das weiß dein Kind nicht. Dein Kind bekommt ein Nahrungsmittel vorgesetzt und wenn es das nicht kennt und auch wenn es es kennt, manchmal kickt dann eben so diese Neophobie und das Kind hat eine instinktive Ablehnung und Abneigung gegen das, was du ihm da auf den Teller legst. Und glaub mir eins, du wirst mit Erklärungen, mit Vernunft und sowas nicht weiterkommen. Das ist etwas Emotionales. Du kannst auch jemanden mit einer Spinnenphobie nicht erklären, dass die ja nichts machen. Also das weiß ein Mensch und ich gehöre da leider sehr, sehr extrem dazu. Das weiß ein Mensch mit Spinnenphobie auch, dass die Spinnen einem nichts tun. Aber es ändert ja nichts, ne? Und genau so ist es auch bei den Kindern. Das heißt, du kannst noch so viel erklären und das sollst du auch. Bitte versteh mich nicht falsch, du sollst erklären. Nur bitte erwarte davon nichts. Das ist der Punkt. Also setz dich nicht hin, halte deinem Kind einen Vortrag und erwarte dann, dass es das abnickt, versteht und dann isst, sondern erkläre, weil es ja wichtig ist. Weil ja auch Kinder in der Steinzeit irgendwann mal erklärt bekommen haben oder erfahren haben, gesehen haben, am Vorbild erlebt haben, welche Beeren lassen die Erwachsenen liegen und wo sagen Erwachsene, nee, die nicht. Und welche pflücken sie ganz selbstverständlich vom Gebüsch und essen sie, weil sie bekömmlich sind. Das ist ja wirklich das dauert. Und das ist eine emotionale Geschichte und das dauert auch für dein Kind. Zum Zeitraum, in der diese Neophobie eben besteht, also man kann es so ungefähr ab Laufalter sagen, also das sind Kinder aber auch wirklich individuell. Es gibt Kinder, die haben diese Phase gar nicht. Es gibt Kinder, die haben diese Phase quasi ab Tag 1 der Beikosteinführung. Bei den allermeisten Kindern wird es aber so sein, dass die, wenn sie mit der Beikost starten, noch super neugierig sind, diese Neophobie quasi im Entwicklungsplan noch nicht steht, sie alles Mögliche sich in den Mund schaufeln. Und so ab Laufalter beginnt es dann oft, dass Kinder anfangen so zu mäkeln. Oder ja, bei uns sagt man schneigig zu werden. Und das kann oder ja geht in der Regel bis ins Grundschulalter. Das kann dann mal phasenweise besser sein, phasenweise mal wieder ein bisschen mehr. Und aber man kann so damit rechnen, dass dann, wenn auch die Gehirnentwicklung eine große Veränderung durchlebt, so zwischen 5 und 7 Jahren, dass es dann endet. Bis dahin kannst du aber rechnen, dass dein Kind in Anführungsstrichen schwierig sein wird mit dem Essverhalten. Schwierig aber nur dann, wenn man es so bewertet, ne? Also ich hoffe, dass du an der Stelle auch verstanden hast, woher das kommt und warum das ja auch mal sinnvoll war. Wichtig ist, es ist ganz, ganz wichtig, dass du im Blick hast, und das wirst du ja auch mit den U-Untersuchungen, mit dem Kinderarzt, dass dein Kind entsprechend wächst und zunimmt. Es sollte entlang seiner Perzentile wachsen und zunehmen. Das sollte immer, immer gegeben sein. Wenn das nicht ist, muss das abgeklärt werden. Aber dafür gibt's ja auch die U-Untersuchungen, dass man da auch regelmäßig misst und wiegt. Und einfach schaut, wie entwickelt sich das Kind körperlich. Und wenn da alles passt, ist schon mal super. Wenn da was nicht passt, muss definitiv hingeschaut werden, aber das macht dann auf jeden Fall der Kinderarzt oder die Kinderärztin. Und grundsätzlich habe ich auch am Anfang gesagt, wenn du dir Sorgen machst bezüglich der Nährstoffversorgung, sprich bitte auch da deinen Kinderarzt oder deine Kinderärztin an. Genau. So, ein anderes Thema. Und da, also ich habe schon ein bisschen drauf angespielt, als ich gesagt habe, naja, manche Probleme sind so ein bisschen in den eigenen Gedanken und Haus gemacht und haben eigentlich mit deinem Kind nicht wirklich was zu tun. Und das ist wirklich ein großes Thema, wie wir kulturell geprägt sind. Wir in Deutschland jetzt hier und natürlich auch in Österreich und der Schweiz, also glaube ich zumindest, aber in Deutschland weiß ich es, wir sind solche Brotfanatiker, ne? Also gerade wenn da kein irgendwie anderer Hintergrund vorhanden ist, von der Nationalität her, ist es einfach immer dieses Brot. Es ist irgendwie zum Frühstück und zum Abendessen, das ist immer Brot. Und wenn das Kind kein Brot ist, dann ist es schwierig. Habe ich schon oft so erlebt. Brot muss nicht sein. Es ist kein Nahrungsmittel, was irgendwie unverzichtbar wäre, ne? Also in Italien beginnt man, glaube ich, mit Avocados. In Frankreich sind Artischocken ganz beliebt. In Amerika beginnt man mit Cereals, also mit Müsli und so Geschichten. Es gibt Länder, da beginnt man mit Reis. Und da hat man auch dieses, also da konzentriert sich das Essverhalten oder die Nahrungsauswahl auf andere Bereiche und alle Kinder werden groß. Das heißt, es gibt keinen Grund, warum es irgendwie kritisch für dich sein sollte, wenn dein Kind kein Brot isst. Meine Tochter isst kein Brot, also schwierig. Also es sei denn, sie hat so ein Brötchen und darf das selbstständig auseinanderrupfen, aber so ein geschmiertes Brot funktioniert nicht. Ist halt schwierig, weil man natürlich, die Familie isst vielleicht so. Und es ist ja auch praktisch, also auch zum Einpacken und auch zum in die Brotdose, der ja auch Brotdose heißt, geben. Aber es ist einfach ein kultureller Glaubenssatz, dass da irgendwie Brot dabei sein müsste. Auch ein kultureller Glaubenssatz ist, dass drei Mahlzeiten gegessen werden müssen. Das mit den drei Mahlzeiten ist nicht biologisch begründbares. Biologisch begründbar ist es eigentlich, ständig wenig zu essen. Wir hatten in der Natur, haben wir natürlich eine große Auswahl an Beeren, Früchten und so weiter. Und die werden einfach gegessen, wenn wir da dran vorbeilaufen als Menschen, ne, in der Steinzeit. Natürlich gab es auch mal große Mahlzeiten, wenn irgendwie gejagt worden ist. Und es gab auch mal eine Weile eben nichts zu essen. Dann musste natürlich auch ein gewisser Vorrat gegessen werden. Aber wir haben ja dieses Frühstück, Mittag, Abendessen mittlerweile. Und das kommt aus einer Zeit der Industrialisierung. Also wenn Menschen arbeiten müssen, wenn Menschen mal ein paar Stunden am Stück arbeiten und nichts essen können, da kam das eben her, dass man diese Mahlzeiten auf jeden Fall gebündelt hat und so gewählt hat, dass es halt ungefähr reicht, um leistungsfähig zu bleiben. Was bedeutet das jetzt für dein Kind? Du darfst dich entspannen, wenn dein Kind zum Frühstück, Mittag und Abendessen halt nicht so isst. Oder wenn dein Kind irgendwie eine Stunde, bevor es zum Abendessen geht, anfängt, essen zu wollen und du dir denkst, nein, aber es gibt doch nachher Abendessen. Ja, das ist natürlich immer so eine Frage, aber aus kindlicher Sicht gedacht ist das eigentlich natürliches Essverhalten, dann zu essen, wenn ich Hunger habe und nicht dann zu essen, wenn mir die Uhr das sagt. Natürlich, später geht das nicht mehr. Im Erwachsenenleben kann ich halt nicht, wenn ich arbeitstätig bin, immer essen, wenn es mir gerade passt. Aber es sind Kinder, es sind kleine Kinder. Die sind ja dann, wenn sie in die Kita gehen oder in die Schule kommen, ja, sowieso einem Rhythmus unterlegt. Das heißt, das wird sich definitiv von alleine geben. Für dich zu Hause ist es so, dass das für dich kein Problempunkt sein sollte. Es ist definitiv nicht, wo du ja erziehen müsstest. Natürlich ist es schwer, ich verstehe das auch, wenn man sich denkt, okay, eine Mahlzeit am Tag, dass man die zusammen einnimmt und so, das ist absolut sinnvoll. Aber mach dir bitte deswegen keinen Stress. Guck mal, ob du das mit deinem Kind ein bisschen strecken kannst, aber wenn nicht, ist das auch völlig in Ordnung. Eine weitere Sache, auch so ein Erziehungsthema ist, dass am Tisch sitzen geblieben werden muss. Und das ist halt je nach Kind, je nach Temperament und je nach Alter einfach schlicht und ergreifend nicht möglich. Und das kann einfach unfassbar viel Stress machen, wenn ein Kind, das eher einen großen Bewegungsdrang hat, das eher wild ist, wenn das am Tisch sitzen bleiben muss. Ist absolut schwierig für das Kind, vor allem je nach Alter dann auch, ne? Ob es schon Impulskontrolle hat oder eher nicht. Das ist nichts, was nötig ist. Auch so dieses am Tisch sitzen, ja, das ist natürlich auch etwas, was so halt eine neuere Entwicklung ist. Auch so Richtung Industrialisierung, Richtung Moderne. Natürlich saß man dann vielleicht auch in der Gruppe in der Steinzeit halt ums Lagerfeuer rum, aber in der Regel ist man ja, hat man das gegessen, was man halt gerade gefunden hat, ne? Und sei dir einfach bewusst, dass das kein Erziehungsthema ist und deinem Kind eventuell, je nach Temperament und Alter, schlicht nicht möglich ist, sitzen zu bleiben. Das wird aber möglich. Du kannst das mit deinem Kind irgendwann auch mal kommunizieren und auch als Regel festlegen, wenn du das möchtest. Beachte nur bitte, dass Kinder unter 5 bis 7 Jahren oft nicht dazu in der Lage sind, vom Verstand her sich zu beherrschen. Ne? Sondern dass sie sehr, sehr impulsgesteuert und impulsgetrieben sind und dass es sie enorm viel abverlangt, entgegen ihres eigenen Impulses zu handeln. Bei allem, was du so denkst, was man so macht, was doch so sein müsste, was du dir vorstellst, das schön wäre, dein Kind aber intuitiv nicht so machen möchte, hinterfrage dich bitte, ob das wirklich sein muss, ob dein Kind das schon leisten kann. Das ist ganz wichtig. Denn am allerwichtigsten in Bezug auf dieses ganze Thema, auch auf Auswahl, auch auf Menge, das ist der wichtigste Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte, mach deinem Kind bitte keinen Druck. Generell nicht, beim kompletten Thema Essen bitte keinen Druck. Es ist kein Erziehungsfeld, es ist ganz kontraproduktiv, da Druck zu machen, aus mehreren Gründen. Zum einen, wenn dein Kind in Bezug auf Essen auch noch ein Autonomie-Thema bekommt, dann schneidest du dir ins eigene Fleisch. Denn ja, Druck, egal in welcher Hinsicht, ist egal, ob es jetzt ums Essen geht oder ums Losgehen oder ums Anziehen oder Zähneputzen, egal. Druck führt zu Gegendruck. Das ist bei dir und bei anderen Erwachsenen auch ganz genauso. Wenn du dich gedrängt fühlst, wenn du dich eben, ja, wenn dir Druck gemacht wird, ist der intuitive Impuls, mit Gegendruck zu antworten. Weil das auch wichtig ist. Wenn du gezogen wirst, musst du dagegen halten, sonst fliegst du um das mal so plakativ zu sagen. Und natürlich ist auch Essverhalten etwas Sensibles. Man kann da auch natürlich viel kaputt machen, ne, Richtung Essstörungen. Und damit meine ich jetzt überhaupt nicht sowas wie jetzt irgendwelche Diagnostiken, Krankheiten oder sowas, sondern es kann auch einfach sein, dass beim Essen ein ungutes Gefühl geprägt wird. Wenn da halt viel Druck passiert, wenn viel Reglementorik passiert, also wenn viel so, nein, das musst du so machen und das machen wir hier aber so und das ist jetzt hier, ne? Und wenn dein Kind ein ungutes Gefühl damit verbindet, dann ist das seinem ganzen Leben in Bezug auf Essen halt nicht förderlich. Man kann das so ein bisschen auch mit dem Thema Schlaf vergleichen. Jetzt stell dir mal vor, dein Kind legt sich hin und kann nicht einschlafen. Und du stehst daneben und sagst, komm, schlaf jetzt ein. So könnte kein Mensch einschlafen, ne? Also kein Mensch könnte einschlafen, wenn einem dabei Druck gemacht wird. Und genauso ist es beim Thema Ernährung. Das bedeutet, egal was du machst, mach keinen Druck und versuche, das Essverhalten eventuell ja so ein bisschen durch die Hintertür zu beeinflussen. Tipps dazu habe ich dir am Ende der Folge auch noch. Aber es ist ganz wichtig an der Stelle, dass du verstehst und dass du das verinnerlichst, dass Druck auf alle Fälle kontraproduktiv ist, weil es dir ja quasi zum Essverhalten dazu auch noch so ein Autonomie-Thema hochkommen könnte, das dir an der Stelle mal überhaupt nicht gelegen kommt, sag ich jetzt mal. So, lass mich dir noch ein Wort zum Thema Süßigkeiten sagen. Süßigkeiten ist so ein Ding. Also, um ehrlich zu sagen, ich habe ein Thema mit Süßigkeiten mit meiner Tochter, beziehungsweise Süßigkeiten ist ja auch so ein weites Feld, ne? Es gibt Gummisachen wie Gummibärchen, es gibt schokoladige Sachen und es gibt Eis. Gibt wahrscheinlich auch noch viel mehr, aber das sind jetzt mal so drei Kategorien bei Süßigkeiten. Und es gibt Kinder, die haben zum Beispiel kein Thema mit Süßigkeiten, dafür eins mit Schokolade. Oder sie haben kein Thema mit Gummibärchen und Schokolade, dafür ganz krass eins mit Eis. Bei uns zu Hause ist tatsächlich dieses Eis ganz schwierig, weil da kennt meine Tochter keine Grenze. Und dieses Thema Süßigkeiten ist einfach dasselbe wie bei Medien. Allgemeingültige Aussagen gibt es nicht. Es gibt nicht, dass man sagen kann, das muss so laufen, weil Kinder sind komplett unterschiedlich. Ich kann dir gerne sagen, wie wir das machen, auch in Bezug auf Medien, vielleicht kurz einmal der Querverweis. Medien sind bei meiner Tochter nicht reglementiert, in keiner Hinsicht. Und das funktioniert bei uns super. Sie interessiert sich einfach fast gar nicht dafür. Und wenn sie sich Medien heranzieht, dann ist es auch immer sehr schnell vorbei. Also das kriegt sie, da hat sie einfach keinen inneren Drang danach. Wenn ich hier Eis hätte, die ganze Tiefkühltruhe voll, dann würde sie so lange Eis essen, bis nichts mehr drin ist. Sie kennt da kein Ende. Bei Gummibärchen kennt sie es schon. Ne? Und es kann Kinder geben, die sind da aber komplett anders. Die würden, wenn sie könnten, 12 Stunden lang Medien konsumieren und kennen da einfach kein eigenes Ende. Da bist du einfach die verantwortliche Person als Elternteil, die Verantwortung trägt und das Ganze beobachten muss. Nur kann dir niemand sagen, so allgemeingültig gesehen, ohne dein Kind zu kennen, ohne sich mit dir darüber zu besprechen, kann dir niemand sagen, du musst das jetzt so machen. Und dasselbe gilt eben beim Thema Süßigkeiten. Es ist ganz wichtig, dein Kind an der Stelle zu beobachten, sehr bewusst und sehr genau. Findet dein Kind eine Grenze? Findet es keine? Bei welchen Lebensmitteln funktioniert das gut, bei welchen nicht? Wie ist das mit der Menge? Zu was greift mein Kind, wenn es Hunger hat? Na, das ist ja auch so ein Thema. Da kann dann einfach sein, dass es sein Hunger auch mit Süßigkeiten stillt. Ich bin überhaupt kein Fan davon, irgendetwas kategorisch zu verbieten. Aber du musst einfach gucken, ob es deine Führung und Orientierung an der Stelle braucht. Und wenn es das braucht, dann braucht es dein Kind, dann musst du das auch liefern, denn du hast die Verantwortung für die Gesundheit deines Kindes. Und du darfst aber auch bei manchen Themen, wenn du das einfach beobachtest, laufen lassen, ohne es zu reglementieren. Und wenn du merkst, es funktioniert, wenn du merkst, dein Kind kommt damit gut klar, wieso nicht? Go for it. Ist gar kein Problem. Sei nur in deiner verantwortlichen Rolle, sei in deiner verantwortlichen Position. Und wenn es nötig ist, dann sage auch mal nein. Ich bin auch kein Fan davon, irgendwie zu sagen, na ja, aber ob jetzt genau dieses dritte Eis jetzt schaden würde oder das fünfte Gummibärchen, eigentlich schadet es ja nicht. Ja, komm, nee. Also da bist du in deiner verantwortlichen Rolle, du beurteilst das einfach so, wie du es für dein Kind beurteilst und legst mal für dich eine gewisse Handlung fest, was du erlaubst und was halt nicht, um dein Kind zu schützen. Genau wird man es nie treffen, also so den perfekten Weg. Aber wenn du einfach sagst, es gibt zwei Eis am Tag und mehr halt nicht, dann ist das auch erstmal so und das darf so sein. Wenn du einfach sagst, mein Kind hat ein Thema damit, es funktioniert sonst nicht anders, ich entscheide das so, dann ist das absolut legitim. Und wenn du wissen möchtest, wie dein Kind dein Nein besser akzeptieren kann, weil, sind wir mal ehrlich, das läuft in der Regel auf einen Wutanfall hinaus. Und wenn du möchtest, dass dein Kind dein Nein besser akzeptiert oder wenn du diesen Wutanfall besser begleiten können möchtest, wenn du wissen willst, was dabei wichtig ist, lade dir super gern mein 0-Euro-E-Book zum Thema vom Konflikt zur Harmonie herunter. Den Link dazu stelle ich dir in die Shownotes. Mach das super gerne, denn da zeige ich dir, wie du von deinem Kind Kooperation und Akzeptanz bekommst auf eine kindgerechte Weise. Genau. So, dann habe ich dir ja noch Tipps versprochen, wie du mit dem Essverhalten deines Kindes umgehen kannst. Wichtig ist an der ersten Stelle, es ist total sinnvoll, wenn das für dich machbar ist, dir professionelle Hilfe dazu zu holen. Es gibt super kompetente Personen, die dir dabei wirklich sehr, sehr gut helfen können und bei denen du Thema gesunde Ernährung wirklich dann auch gut ausgebildete und professionelle Aussagen bekommst. Ne? Ich habe zwar meine Meinungen zu vielen Themen in dieser Hinsicht, aber wie gesagt, keine medizinischen Herangehensweisen. Im Gegensatz zur Erziehung und Entwicklung, wo ich ja gut ausgebildet bin, aber eben nicht in Ernährungsberatung. Genau. Wichtig ist aber einfach anbieten, anbieten, anbieten. Kinder in der Steinzeit haben auch auf diese Art und Weise gelernt. Angeboten war ja sowieso immer alles, weil es sind ja einfach gewachsen an den Bäumen und Sträuchern. Sie haben aber viel über Beobachtung gelernt. Sie haben viel beobachtet, was essen die Erwachsenen und was lassen sie stehen. Und mit den Jahren, mit der Zeit, mit dem Beobachten kam das dann, dass sie verstanden haben, okay, von diesen Lebensmitteln lasse ich lieber die Finger und diese Lebensmittel kann ich bedenkenlos essen. Und nichts anderes ist es heutzutage auch, dass Kinder einfach sehen, was ist essen Mama und Papa, was essen ältere Geschwister. Ältere Geschwister sind übrigens super an der Stelle, aber manchmal auch halt in die negative Richtung, wenn ältere Geschwister eher ein Thema haben. Mit der Ernährung, aber wenn Kinder eben am Familientisch sehen, was gegessen wird, dann kommt es mit der Zeit, dass sich dein Kind für andere Lebensmittel auch öffnen wird. Ich habe mal gelesen, dass ein Lebensmittel bis zu 15 Mal gegessen werden muss, bis ein Kind weiß, ob es ihm schmeckt. Bedeutet, wenn dein Kind an einem Tag leidenschaftlich gerne Gurke isst, kann es es am nächsten Tag verschmähen. Ich weiß wirklich, wie anstrengend das ist. Wirklich. Aber es ist nun mal so. Ne? Das ist halt eben kindliches Essverhalten, auch wenn es einen viele Nerven kostet. Also anbieten, 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 ganz wichtig. Gemeinsame Mahlzeiten wichtig, ja. Ich habe an anderer Stelle einmal gesagt, zwing dein Kind nicht zu vereinbarten Zeiten zu essen und zwing dein Kind auch nicht am Tisch sitzen zu bleiben. Aber im Laufe des Aufwachsens, im Laufe von ein paar Jahren, wird dein Kind genug Gelegenheiten bekommen, zu sehen, was ihr esst. Doch mal 5 Minuten mit euch am Tisch zu sitzen oder so. Wichtig ist eben, dass dein Kind das sieht und dass es diese Möglichkeit gibt, der gemeinsamen Mahlzeiten, ob dein Kind das immer annimmt oder nicht. Ganz toll ist es auch, mit etwas älteren Kindern über Nahrungsmittel zu sprechen, durchaus zu erklären, nur nichts davon zu erwarten. Nochmal, kein Druck. Also sobald eine Erwartung dabei ist, sobald man sich von einer Erklärung erhofft, dass das Kind so oder so reagiert, also im besten Fall natürlich dann Gemüse isst oder so, dann sind wir eher so im Bereich des Drucks, da können wir dann auch enttäuscht werden. So Sachen spürt das Kind. Wenn man einfach darüber spricht, ganz oft spricht und viel erklärt, ohne, also dass ein Kind das Gefühl hat, das hat jetzt irgendwas mit Druck oder Erwartung zu tun, kann es das Kind auch besser annehmen, aufnehmen. Und wenn es das sehr, sehr oft gehört hat, wird es das auch verinnerlichen. Man könnte auch zusammen zum Beispiel gemeinsam gärtnern. Tatsächlich ist zufälligerweise wächst bei uns zu Hause, wachsen gerade zwei Erbsenpflanzen. Ja, das ist jetzt ein Riesenzufall, aber man könnte sozusagen auch gemeinsam gärtnern. Es gibt so erste Gärtner-Sets, wo man das zusammen machen kann und wo man beobachten kann, wie Nahrungsmittel eigentlich wachsen, wie die eigentlich in den Laden kommen. Man kann auch in die Natur gehen und da mal gucken, was da so wächst und ja, Kindern das einfach auch mal zeigen. Zur Menge, also bezogen auf die Tipps, wenn du mit der Menge ein Problem hast, bitte lass das dein Kind entscheiden. Dein Kind hat noch ein intuitives Gefühl für Hunger und Sättigung und kann selbstständig sehr, sehr gut beurteilen, wie viel es essen möchte. Und wenn es entlang seiner Perzentile wächst, gibt es da keinen Grund, das irgendwie zu beeinflussen. Wenn du der Meinung bist, dein Kind isst zu wenig, es nimmt aber regelmäßig zu und alles ist in Ordnung mit deinem Kind, versuch dich bitte an der Stelle zu entspannen. Es ist wirklich wichtig, dass Kinder nicht ihr Sättigungsgefühl abtrainiert wird. Denn bei vielen, vielen Erwachsenen ist das so. Bei vielen Erwachsenen ist es so, der Teller hat eine bestimmte Größe, da habe ich mir eine bestimmte Portion aufgeladen und die esse ich, unabhängig davon, ob ich jetzt schon vielleicht ein bisschen vorher satt war. Kinder tun das nicht und das ist sehr, sehr gesund. Deswegen versuche gerade bei der Menge keinen Einfluss zu üben. Denn wenn dein Kind es selber für sich beurteilen kann, kann natürlich dann auch zur Folge haben, dass dein Kind vielleicht häufiger am Tag isst, weil es natürlich pro Mahlzeit dann nicht so viel ist. Aber auch das wäre ja physiologisch gesund. Ne? Deswegen lass sowas bitte dein Kind entscheiden und versuche dich zu entspannen, sofern dein Kind gesund ist und genug zunimmt. Versuch alle Glaubenssätze, die du übers Essen hast, über Bord zu werfen, sodass die dir keinen Druck wiederum machen. Ne? Also manchmal gibt es auch einfach kein Problem, sondern man hat einfach eine bestimmte Art und Weise im Kopf, wie das ablaufen soll und das Kind hat einfach eine andere Art und Weise im Kopf und du weißt, okay, eigentlich gibt es nicht wirklich einen Grund, aber ich würde mir das auf diese oder jene Weise oder Brot oder am Tisch sitzen bleiben oder regelmäßige Mahlzeiten so sehr wünschen. Es spricht nichts dagegen, das im Hinterkopf zu behalten und zu schauen, ob es vielleicht auch ohne Druck funktioniert, wenn man Angebote macht oder sowas, dass das eventuell klappt. Also man kann ja auch bei Brot, weiß ich jetzt nicht, ausstechen und das habe ich auch alles probiert, hat nichts gebracht, aber bei manchen Kindern bringt es ja vielleicht was, ne? Dass man die ja als Blume aussticht oder sowas und die Kinder das dann essen. Dann ist es super, aber nicht mit Druck und Zwang arbeiten. Also ganz wichtig, anbieten, sehr viel anbieten, gemeinsame Mahlzeiten, sodass das Kind eben sieht, was ihr esst. Über Nahrungsmittel sprechen, viel erklären, zusammen gärtnern, einen positiven Bezug zu diesen Lebensmitteln zu schaffen, das Kind auch viel mitentscheiden lassen, viel, viel Autonomie fördern und Selbstbestimmung fördern an der Stelle und keinen Druck machen. Und einfach wichtig, jetzt nochmal so als Fazit, diese ganze Ernährungsgewohnheit, die ganze Ernährungsprägung passiert in den ersten 6, 7 Lebensjahren deines Kindes. Und danach wird es häufig einfacher, weil dein Kind einfach Dinge anders beurteilen kann, die Vernunft dazukommt und es Erklärungen auf eine andere Art und Weise verstehen kann. Bis dahin schau bitte, dass das Essen etwas Positives geprägtes bleibt und versuche abzuwarten. Versuche deinem Kind die Zeit zu geben, sich an Essen heranzutasten. Natürlich, die Grenze ist bei medizinischen Auffälligkeiten wie zu geringe Zunahme oder ja, dass es einfach auch Anzeichen für eine Nährstoffunterversorgung gibt. Wenn du dir da große Sorgen machst, lass ein Blutbild erstellen, spreche deinen Kinderarzt oder deine Kinderärztin darauf an. Aber wenn medizinisch alles in Ordnung ist, versuche das Thema mit sehr, sehr viel Entspannung und sehr, sehr viel Spaß, Freude, Selbstbestimmung, Autonomie und dergleichen anzugehen und versuche dir auch ein bisschen Druck rauszunehmen. Das ist das, was ich möchte, wirklich, was nach der Folge definitiv hängen bleibt. Genau, das war's dann auch schon mit dem Thema Ernährung. Ich hoffe, dass du sehr, sehr viel für dich mitnehmen konntest und ich wünsche euch viel Freude und Entspannung am Familientisch.